SRF 2 Kultur.
Vor etwa 40.000 Jahren erfand der Mensch die Kunst.
Das Schaffen von Kunstobjekten ist ein besonderer Sprung in der Menschheitsgeschichte und hat auch was mit uns selbst, dem Homo sapiens, zu tun, als ein Kriterium, was uns von anderen Menschenformen und anderen Tieren unterscheidet. Das ist also ein ganz zentrales Charakteristikum des Menschseins.
Dieses zentrale Charakteristikum unseres Seins erscheint wie aus dem Nichts. Plötzlich taucht sie auf, die Kunst, heute zu finden in 40.000 Jahre alten Ablagerungen, kleine Flöten aus Knochen gefertigt und formvollendete Tierfiguren aus Elfenbein. Die Geburt der Kunst, ein Kontext von Thomas Häusler. Sie hören eine Wiederholung aus diesem Sommer.
Haben Sie denn ein Lieblingskunstwerk von all denen?
Ja, das ganz kleine, süße Mammut, das hinten die Schwanzspitze so leise biegt, das ist nicht vollkommen symmetrisch, sondern es spielt vorne mit seinem Rüssel leicht rum und hinten die Schwanzspitze biegt es auch noch rum. Und dieses Ding ist für mich einfach vollkommen perfekt.
Mein Lieblingstier ist immer noch das Vogelherdpferd. Das ist einfach von einer perfekten Schönheit, das perfekte Pferd sozusagen. Wenn man das so sieht, ja, hat man Verständnis, dass die früheren Forscher und auch viele Menschen ihre Schwierigkeiten damit hatten, anzuerkennen, dass solche ästhetisch hochwertigen Objekte am Anfang der Kunst gestanden haben sollen, nicht?
Vor etwa 45.000 Jahren erreichte Homo sapiens Europa. Er war zehntausende Jahre zuvor in Afrika aufgebrochen. Die Erde war im kalten Griff einer Eiszeit. Nordeuropa und die Alpen lagen unter dickem Eis. Dazwischen breitete sich eine Tundrenlandschaft aus, etwa so wie heute in Sibirien, eine baumlose Gras- und Buschsteppe. Das Klima wechselte oft. Mal war es für Jahrhunderte etwas wärmer, dann ein paar tausend Jahre bitterkalt. Eine harte Umwelt gewiss, aber der Mensch fand sich gut darin zurecht, erzählt Harald Floss, Archäologe der Universität Tübingen.
Diese Leute waren perfekt organisiert. Die hatten tolle Werkzeuge, die hatten Behausungen, die konnten kochen, ihre Nahrungsmittel konservieren, hatten perfekte Jagdwaffen. Also das heißt, die waren schon mit einer Technologie ausgestattet, die ihnen eine perfekte Umweltbeherrschung ermöglichte. Also das war schon eine ganz tolle Technologie.
Vor etwas mehr als 40.000 Jahren erreichten diese eiszeitlichen Jäger die Donau. Wohl immer dem Fluss entlang gelangten sie an ihren Oberlauf im Gebiet der heutigen Schwäbischen Alb. Das sanfte Hügelland muss ihnen gefallen haben, erzählt Stefanie Kölbel, die Direktorin des Urgeschichtlichen Museums Blaubeuren auf der Schwäbischen Alb in Süddeutschland.
Die Höhen unbewaldet, dann auch unbewaldete Felshänge mit den Höhlen drin, die als Siedlungsplätze zutage treten und dann die Talaue. Und da kann man schon erahnen, welche Lebensräume die Menschen damals genutzt haben. Die haben nämlich hier in unserer Region drei Lebensräume zur Verfügung gehabt. Sie haben den Talboden gehabt mit Fischen, mit Rehen, Wildschweinen, mit ganz anderen Pflanzen als oben auf der Hochfläche. Sie haben die Felshänge mit Steinböcken, Gämsen, Murmeltiere und dann die Hochfläche, die so fruchtbar war damals als Mammutsteppe, dass da die großen Tiere leben konnten wie Mammut und Pferd und Moschusochse, Wiese und Rentier. Das heißt, so ein richtiges eiszeitliches Schlaraffenland. Und wenn man die Jagdbeute anguckt, dann sieht man also auch, wie die diese drei Habitate genutzt haben. Vom Fisch über den Steinbock bis zum Rentier, mal ein Reh dabei, ein Wildschwein, was eigentlich gar nicht so in die eiszeitliche Vorstellung hineingehört.
Es sieht ganz so aus, als seien wesentliche Pfeiler der Kultur in diesem eiszeitlichen Schlaraffenland erfunden worden. In 4-5 Höhlen auf der Schwäbischen Alb haben Archäologen in den letzten 80 Jahren einen atemberaubenden Kunstschatz geborgen. Die allerersten figürlichen Darstellungen von Tieren, von Pferden, Mammuts, Löwen, Sonderbare Mischwesen aus Mensch und Tier tauchten auf und die erste Darstellung einer Frau überhaupt. Hier hat also der Mensch das allererste Ebenbild von sich geschaffen, das bisher gefunden wurde. Und nicht nur das. In denselben Höhlen sind in den letzten Jahren auch die ältesten bekannten Musikinstrumente der Menschheit aufgetaucht. Ein halbes Dutzend Flöten, gefertigt aus den hohlen Flügelknochen von Vögeln und aus Mammutelfenbein.
Wir finden diese Dinge, die wir hier in Europa im Artefaktbestand finden, nicht wirklich in dieser Form in anderen Kontinenten. Das heißt, dieser kleine Wurmfortsatz Asiens scheint tatsächlich in der Menschheitsgeschichte eine besondere Rolle eingenommen zu haben.
Und in Europa, diesem Wurmfortsatz Asiens, wie Harald Floss sagt, sticht die kleine Schwäbische Alb heraus. Es gibt zwar auch eiszeitliche Kunst anderswo in Europa, in Frankreich etwa, in Norditalien, in Österreich, aber nirgends scheint die Kunst älter zu sein. An wenigen Orten ist sie so konzentriert auf so kleinem Raum. Am nächsten kommt dem früheiszeitlichen Künstlerparadies auf der Alp die Grotte Chauvet in der Ardèche. Ihre großartigen Malereien von Löwen, Wiesenten, Wollnashörnern sind aber wohl ein paar tausend Jahre jünger. Manche Kunstwerke von der Schwäbischen Alb sind überwältigend in Ausdruck und Perfektion. Zum Beispiel ein kleines Pferd aus der Vogelherdhöhle. Der Hals elegant geschwungen, seine kraftvolle Linie setzt sich fort im Rücken und Hinterteil des Tiers. Kein Detail lenkt ab, Maul, Nüstern, Augen und Mähnen sind subtil ins Mammutelfenbein geschnitzt. Die Oberfläche ist so glatt, dass sie der Künstler wohl mit einem Lederlappen poliert hatte.
Es ist einfach von einer perfekten Schönheit, das perfekte Pferd sozusagen.
Doch der Künstler hatte sich nicht sklavisch an die Natur gehalten, erläutert Harald Floss. Er hat gestaltet, ganz so, wie es auch moderne Künstlerinnen und Künstler tun.
Aufgrund der Knochenfunde, die man ja hat, haben die Pferde bei weitem nicht so ausgesehen. Die hatten ja niemals so einen schwanenförmigen Hals. Die sahen viel robuster aus. Und man sieht hier halt eben, dass die Eiszeitkunst eben nicht nur eine 1:1-Wiedergabe der Realität ist, sondern dass die Menschen eben auch ihren Filter drüber gelegt haben, so wie sie diese Figuren haben sehen wollen. Und das sieht man ja in vielen Beispielen der Eiszeitkunst. Es liegt nicht daran, dass die nicht in der Lage gewesen wäre, die Dinge so darzustellen, wie sie sind. Aber sie haben sie so dargestellt, wie sie sie gefühlt haben. Und so übersteigert, wie diese Darstellung waren, die Pferde in der Eiszeit nicht.
Ein tiefes Rätsel, diese Perfektion scheinbar aus dem Nichts. Es ist, als sei die Kunst geboren worden wie das Fohlen eines Pferds, das gleich aufsteht und gehen kann. Oder anders gesagt, das künstlerische Talent und der Drang zur Kunst erschienen zusammen auf der Bühne der Weltgeschichte, wie der britische Kunstkritiker John Berger bewundernd geschrieben hat. Wie kam es zu diesem kulturellen Big Bang? Was trieb die Menschen dazu an? Hatte die erste Kunst einen Zweck, einen tieferen Sinn? Oder war sie bloß ein Zeitvertreib am Lagerfeuer, wie manche spekuliert haben? Die Tierfiguren Spielzeuge für die Kinder? Wir begeben uns hier ins Reich der Spekulationen, aber es lohnt sich. Denn die Erfindung der Kunst ist nicht einfach nur Ausdruck eines neuen ästhetischen Empfindens. Sie zeigt vielmehr an, dass der Mensch vor 40.000 Jahren seine vollen Fähigkeiten erreicht hat, sagt Archäologe Floss.
Ist mal eine Situation, wo die anatomisch modernen Menschen sich als solche geoutet haben, wenn man das mal so neudeutsch sagen darf.
Würde ein Eiszeitmensch heute zur Schule gehen, niemand würde etwas bemerken. Er wäre so wie die anderen Mitschüler, so wie wir alle. Die Menschen damals konnten nicht nur perfekte Steinwerkzeuge herstellen, sie konnten auch über die Zukunft und abstrakte Ideen nachdenken, sagt die Paläoanthropologin Miriam Heidle von der Heidelberger Akademie der Wissenschaften.
Bei der Kunst ist jetzt ein Aspekt, der dazukommt, dass die Leute plötzlich noch was dazu bringen, dass sie Werkzeuge im Prinzip mit Ideen manipulieren. So ein Kunstwerk, das erkennt man nicht einfach nur als Mammut, nicht nur als diese Figur, die es darstellt, sondern der Inhalt, der dahinter steht, ist noch ein Element, der einfach dazu gedacht werden muss. Wie bei uns heutzutage eine Geldmünze, die ist auch nicht einfach eine Münze an sich, das ist nur ein Stück Metall, die wird erst zu einer Geldmünze dadurch, dass man eine Idee dazu bringt.
Manche Wissenschaftler sind von diesem Sprung in der Menschheitsentwicklung so beeindruckt, dass sie finden, so etwas habe nicht kontinuierlich ablaufen können, sondern dazu sei eine Veränderung in den Genen nötig gewesen, die dem Gehirn einen ultimativen Kick gegeben hat. Und diese Genmutation habe sich kurz vor Erfindung der Kunst ereignet, vor etwa 50.000 Jahren. Viele Forscher gehen wie Miriam Heidle jedoch von einer kontinuierlichen Entwicklung aus, also keine Genmutation, dank der unsere Vorfahren plötzlich abstrakte Ideen wälzen konnten und Mammutfigurinen schnitzen.
Die haben vorher schon ganz viele verschiedene Werkzeuge gemacht und an diesen Werkzeugen kann man schon langsam weiterverfolgen, wie die Leute mehr und mehr gelernt haben zu denken. Also am Anfang war es so, dass die Leute nur einfache Sachen gemacht haben, wie es heutzutage wahrscheinlich auch Schimpansen machen. Ganz einfache Dinge, ein Stöckchen genommen und irgendwelche Insekten damit geangelt oder so. Und irgendwann kam es dann dazu, dass man Werkzeuge benutzt hat, um Werkzeuge zu machen. Das ist also schon ein Schritt weiter, ein Umweg. Und so ging es mehr und mehr im Laufe der menschlichen Entwicklung, dass die Leute Umwege gedacht haben.
Der Mensch kam also auf Umwegen zur Kunst. Der Archäologe Harald Floss nennt das Beispiel, mit welcher Voraussicht die Eiszeitjäger ihre Steinklingen aus einem Klumpen Feuerstein fertigten.
Da steckt auch eine wahnsinnige Planungstiefe drin. Man musste erst das Rohmaterial aussuchen, dann musste man das entsprechend präparieren, man musste gucken, dass man gute Stücke hatte, die nicht direkt beim ersten Schlag zerplatzen, weil da Frostreste drin sind. Und dann musste man eine Präparation machen, bis man dann letztendlich zum fertigen Produkt vordrang. Und das war eine wahnsinnige Planungstiefe, so wie die Kognitionswissenschaftler es nennen würden. Also wir haben natürlich experimentelle Archäologen heute, ja, aber es gibt nur ganz wenige, die in der Lage sind, solche Stücke heute nachzuvollziehen. So hervorragend war das gemacht.
Kurz vor der ersten Künstlerepoche haben die Menschen die Herstellung von Klingen aus Feuersteinknollen noch einmal perfektioniert.
Nehmen sich das Volumen einer großen Kartoffel, dann konnte man aus dieser großen Kartoffel plötzlich 20 lange, schmale Klingen mit Schneidenkanten herstellen. Und da hatte also alles in allem einen Meter solcher Schneidenkanten, um die es ja letztendlich ging, nicht? Währenddessen man vielleicht vorher mit einem ähnlichen Volumen vielleicht dann 10 Zentimeter Schneidenkante hätte erzeugen können.
Eine zentrale Rolle bei der Entwicklung des Menschen spielte die zunehmende Fähigkeit, Entdeckungen und Erfindungen, also Wissen weiterzugeben, sagt die Anthropologin Miriam Heidle.
Bei Schimpansen ist es so, dass die nur vom Produkt her lernen, was andere machen. Das gucken sie sich ab und versuchen so lange, bis sie dieses Produkt auch so hinkriegen. Es gibt bei uns bei Kleinkindern schon das Imitieren, dass die Kinder wirklich lernen, Prozesse nachzuvollziehen. Selbst wenn sie noch gar nicht kapieren, für was eigentlich sie äffen das Ganze wirklich nach, was Affen eben nicht tun. Und es geht dann weiter zu dieser ganz einfachen Assistenz, wenn man was lernt, dass einem die Hand mal geführt wird, dass man hingewiesen wird drauf, nee, mach es anders. Und das ist so ein Aspekt, schon beim ganz einfachen Steine schlagen. Also wenn man das mal lernt, während einem Studium mal so einen Stein in die Hand kriegt und einen ganz einfachen Abschlag machen soll, dann denkt man am Anfang so, mache ich doch mit links, ist überhaupt gar nicht. Selbst wenn einem das jemand mit den schönsten Worten erklärt, selbst wenn einem jemand die Hand dreht, wie man diesen Stein halten muss, es ist fürchterlich schwer, ein gescheites Produkt abzukriegen. Und so gibt es natürlich durch einfache Assistenz schon eine Unterstützung, dass man mehr lernen kann. Und dieses Mehrlernen fördert natürlich auch wieder, dass es zu anderen Synapsenbildungen kommt. Es sind solche Wechselwirkungen zwischen diesem historisch-sozialen und dem biologischen, mit diesen beiden Entwicklungen, die das Ganze dann so allmählich in so eine Spirale hochtreiben.
Zur selben Zeit, als die Eiszeitjäger künstlerisch tätig wurden, kamen vermutlich weitere Faktoren dazu, die diese Entwicklungsspirale antrieben. Die Menschen lebten dank ihrer besseren Technologie und dem damit einhergehenden Jagderfolg länger, sodass vermehrt Großeltern in den Familienverbänden lebten. Die Alten mussten zwar mit Nahrung versorgt werden, aber sie konnten sich den Kindern widmen, ihnen Geschichten erzählen, sie unterrichten. Vermutlich nahm auch die Bevölkerungszahl zu. Keine unwichtige Sache, wenn es um Entdeckungen, Erfindungen und Geistesblitze geht. Mehr Menschen haben mehr Ideen. Ein wichtiger Faktor damals, weil es erst wenige Menschen gab. Forscher schätzen, dass auf dem Gebiet des heutigen Baden-Württemberg knapp 2000 Menschen gelebt haben. Mit jedem zusätzlichen Kopf steigt die Chance, dass ein Picasso oder ein Rembrandt zur Welt kommt, ein Mensch mit künstlerischem Drang. Auch heute noch sind Künstler und Genies ja eher selten. So faszinierend die Gedankenspiele und die Entstehung der Eiszeitkunst auch sind, dass wir diese Kunst heute nach 40.000 Jahren überhaupt betrachten können, dass wir darüber spekulieren können, was ihre Schöpfer dachten und fühlten. Dafür braucht es die Fleißarbeit vieler Archäologen. Die Grabungstechnikerin Maria Malina widmet sich dieser Tätigkeit seit Jahren. Im Sommer gräbt sie einige Monate und den Rest des Jahres wertet sie im Labor die Funde aus. Seit einigen Jahren ist der hohle Fels auf der Schwäbischen Alb an der Reihe. Die Höhle liegt in einem Felsblock etwas erhöht am Rand des Tals. Von ihrem Vorplatz aus konnten die Jäger einst bequem den Fluss überwachen, den die Pferdeherden zum Trinken aufgesucht haben müssen.
Grundsätzlich muss man sagen, dass Höhlen halt einfach immer Schutz bieten. Das Bild aber, das manche Leute haben, dass die Menschen grundsätzlich einfach Höhlenbewohner waren, das stimmt natürlich auch nicht, sondern die Menschen haben damals die Höhlen immer wieder aufgesucht, für mehrere Wochen, mehrere Monate in kleineren bis mittelgroßen Gruppen, während sie durch die Landschaft gezogen sind. Und grundsätzlich ist es so, dass gerade im Hohlefels heute immer eine konstante Temperatur von 10 Grad Celsius herrscht. In der Eiszeit war es natürlich deutlich kälter, aber es waren wahrscheinlich trotzdem um die 0 Grad und das war natürlich ein großer Vorteil im Gegensatz zu den Temperaturen draußen, die in der Regel eben im Minusbereich waren. Und somit war das einfach ein Schutzraum hier.
Unter dem Licht von Scheinwerfern knien vier Archäologiestudierende auf dem rostbraunen Höhlenboden und entfernen mit feinen Kellen und Pinseln millimeterweise den Lehm. Vom Graben kann keine Rede sein.
Burnt brain.
Manchmal stoßen sie auf Kohlestücke, auf Knochensplitter oder auf Feuersteinklingen. Diese Funde zeigen, hier haben vor 40.000 Jahren Menschen gelagert, gekocht, gearbeitet. Jedes Fundstück wird mit einem Lasermessgerät auf einer 3D-Karte eingemessen. Selbst die vielen Kalkbrocken, die einst von der Höhlendecke heruntergefallen sind. Denn ihre Lage kann anzeigen, ob die Sedimentschichten, die sich in Jahrtausenden auf dem Höhlenboden gebildet haben, nach ihrer Ablagerung durcheinandergebracht worden sind, zum Beispiel durch eine wühlende Höhlenhyäne. Die Tiefe der Schicht weist auf das Alter der Fundstücke hin und so können die Aktivitäten einer Hyäne, die vor tausenden Jahren eine Steinklinge um einige Zentimeter verschoben hatte, das Werkzeug für heutige Archäologen auf einen Schlag um 10.000 Jahre jünger erscheinen lassen. Auch jeder Krümel Lehm vom Höhlenboden wird gesammelt, um die Erde portionenweise in Wasser aufzuschlemmen und zu sieden, erzählt Grabungstechnikerin Malina.
Fast alle Kunstobjekte sind immer entweder sehr klein oder stark fragmentiert, sodass sie aus vielen kleinen Bruchstücken zusammengesetzt wurden. Und die kleinen Stücke, die kommen in der Regel immer aus diesen Feinrückständen. Die findet der Ausgräber beim Graben in den seltensten Fällen.
Die Vogelherdhöhle, etwa 50 Kilometer vom Hohlefels entfernt, wurde bereits 1931 vom Geologen Gustav Rieck ausgegraben. Er fand dabei unter anderem das Elfenbeinpferdchen mit dem Schwanenhals, von dem bereits die Rede war. Aber weil Rieck sehr schnell grub, übersah er vieles, darunter Elfenbeinfragmente, die später zu weiteren Tierfiguren zusammengesetzt werden konnten. Das weiß man heute, weil Maria Malina und ihr Team jenen Abraum durchsucht haben, den die Archäologen damals vor die Höhle gekippt hatten.
Wir haben von 2005 bis 2012 diese Nachgrabungen durchgeführt. Das ist auch hochinteressant, wenn man bedenkt, dass Gustav Rieck die originalen Ausgrabungen in nur 12 Wochen durchgeführt hat, in den intakten Sedimenten und wir in den Sedimenten des Abraums, wo wir durchaus mit gröberen Methoden und etwas ungenauer arbeiten als jetzt in ungestörten Sedimenten, wir dafür dann doch auch schon 8 Jahre gebraucht haben.
Die wohl aufregendste Entdeckung der jüngeren Zeit machten Malina und ihr Team am Ende der Grabungssaison von 2008 im Hohlefels, wo sie jetzt noch immer graben.
Und dann war wirklich so im letzten Abtrag, kam ein großes Stück bearbeitetes Elfenbein zutage, das von der Ausgräberin als bearbeitetes Elfenbeinobjekt erkannt wurde. Aber sie hat gesagt, Mensch Maria, ich habe da was Komisches, vielleicht ist es ein Tierkopf, es sieht aus, als hätte es eine Schnauze oder irgendwas. Und ich habe mir das dann genauer angeguckt. Es war dann auch ganz klar, dass da ein frischer Bruch am Elfenbein war und habe gesagt, ja, Alexia, schau mal nach, es gibt sicherlich noch mehr Stücke. Und sie fand dann auch so dieses weitere Bruchstück. Und es war dann ziemlich schnell klar, also woran ich erkannt habe, dass es eine Frauenfigurine ist, waren diese Stummelbeinchen und dann dieses Dreieck zwischen den Beinen. Und das war ganz eindeutig dann eben eine weibliche Darstellung.
Diese weibliche Darstellung, von der Marina Malina in nüchternen Worten erzählt, wurde als Venus vom Hohlefels weltberühmt, denn sie ist die älteste bekannte Darstellung eines Menschen. Dazu sind die Eigenschaften der prähistorischen Dame beeindruckend. Neben einer äußerst plastisch geschnitzten Scheide verfügt sie über eine so beträchtliche Oberweite, dass ein geschockt faszinierter Archäologe im Fachblatt Nature schrieb, die Figur grenze nach heutigen Maßstäben ans Pornografische. Ganz in der Nähe der Venus barg das Ausgräberteam die Bruchstücke einer Flöte. Sie hat 5 Grifflöcher, wurde aus einem hohlen Flügelknochen eines Gänsegeiers gefertigt und ist das bisher älteste bekannte Musikinstrument der Menschheit. Eine üppige Frauenfigur und gleich daneben eine Flöte. Diese Szenerie befeuerte natürlich die Mutmaßungen der Kulturgeschichtler, was vor 40.000 Jahren im Hohlefels vor sich gegangen sein könnte. Auf der Hand liegt eine kultische Handlung mit einem Fruchtbarkeitssymbol. Andere sehen aber in der Venus eher ein Abbild einer erfahrenen Mutter, ein Amulett vielleicht, das jungen Schwangeren beistehen sollte. Die ganze Wahrheit werden wir nie erfahren, aber die bohrende Frage bleibt: Wozu wurde diese früheste Kunst geschaffen? Was trieb die Eiszeitjäger dazu an? Viele Forscher sind davon überzeugt, dass die Venus vom Hohle Fels und die Geierflöte nicht an langen Winterabenden aus Langeweile geschnitzt worden sind. Das vermutet auch die Archäologin Stefanie Kölbl, in deren Museum in Blaubeuren die beiden Werke heute ausgestellt sind.
Kunst, wie wir sie heute einfach halt nett finden oder sagen, das ist jetzt Kunst, weil der Kunstmarkt vielleicht auch viel zahlt oder was für Begründungen es auch immer gibt, was Kunst ist. Damals war das keine Kunst im heutigen Sinne, sondern es sind Objekte, die einen Zweck haben, die eine Funktion haben. Kunst entsteht ja auch aus der Not heraus oder aus dem Willen, etwas zu machen.
Der Tübinger Archäologe Harald Floss wagt eine Deutung, welche Initialzündung die Eiszeitjäger zu Künstlern gemacht haben könnte, als sie von Afrika herkommend nach Europa vordrangen.
Sie treffen ja dann nicht auf einen menschenleeren Kontinent, sondern wir finden zu dieser Zeit noch letzte Neandertaler. Und aus diesem Punkt heraus könnten sich Dinge entwickelt haben, dass gerade durch den Kontakt mit anderen die Definition des eigenen, des sich selbst, nochmal potenziert hat und dass da halt eben diese Auseinandersetzungen, diese Selbstfindung in Gang gekommen sind. Und dass in diesem Zusammenhang eben auch die Kunst eine besondere Rolle gespielt haben könnte.
Die Neandertaler halten den Einwanderern einen Spiegel vor. Und diese erkennen sich darin als Wesen, das tötet, um zu essen, um zu überleben, mutmaßt Harald Floss. Und dieser tägliche Tod der Beutetiere muss gesühnt werden. Von heutigen Jägervölkern ist bekannt, dass sie ihre eigene und die tierische Welt noch nicht so trennen. Sie gehen ineinander über. Vielleicht steckt ja im tags zuvor getöteten Pferd der Großvater, der nach seinem Tod in dessen Körper schlüpfte. Die Brücke zwischen den Welten schlägt der Schamane, der in Trance zwischen Tier und Menschenreich pendeln kann. Oder auch ein Tier mit derselben Fähigkeit. Zum Beispiel ein Wasservogel, von dem auf der Schwäbischen Alb ebenfalls eine Figur gefunden worden ist. Heute ist der grazile Vogel in Stefanie Kölbls Museum zu sehen, wie er mit angelegten Flügeln, einem Pfeil gleich, gerade ins Wasser taucht.
In verschiedenen Kulturen, die wir kennen, sind Wasservögel ein Zeichen für Schamanismus, für dieses Transportieren von der Seele, von Botschaften zwischen den Welten. Weil ein Wasservogel, der kann auf dem Land rumwatscheln, er kann fliegen und er kann eintauchen ins Wasser.
Die allermeisten Figurinen von der Schwäbischen Alb sind nur wenige Zentimeter groß. Mobile Gebrauchskunst für ein mobiles Volk. Doch es gibt eine herausragende Ausnahme, die heute im Ulmer Museum zu besichtigen ist. Eine etwa 30 Zentimeter große Figur, vom Kopf bis zur Hüfte Löwe und darunter Mensch, erklärt der Kurator Kurt Werberger.
Diese Figur ist so absoluter Ausreißer. Kollege Floss hat mal gesagt, das ist der Chef der Rasselbande. Und das zweite Besondere ist außer seiner Größe, dass er eben eindeutig Tier und Mensch mischt. Also wir haben hier ein Mischwesen vor uns, ein Fantasywesen würde man sagen, das es so natürlich nicht gegeben hat.
Oder vielleicht doch? Die Figur ist so sorgfältig ins Mammutelfenbein geschnitzt, dass Details vermuten lassen, man habe einen Schamanen vor sich, der sich einen Löwenkopf samt Fell übergestülpt hat. Auch der Fundort der Figur regt die Fantasie an. Der Löwenmensch wurde in der hinteren Kammer einer Höhle gefunden, in der es nur wenig Spuren einer alltäglichen Besiedlung gab. Ein Kultort.
Diese Situation in der rückwärtigen Kammer lässt tatsächlich den Verdacht aufkommen, dass hier ein besonderer Platz vorliegt, der immer wieder aufgesucht worden ist, möglicherweise im Zusammenhang eben mit kultischen Handlungen. Andere Tatsache ist, dass in der Restaurierung herauskam, dass dort, wo die originale Oberfläche unserer Figur erhalten ist, ist sie stark abgegriffen. Das heißt, sie ging durch viele Hände, war lange im Gebrauch, ist also kein Objekt, das nur mal für ein paar Tage sozusagen benutzt wurde. Das lässt auch den Schluss zu, dass sie bei solchen Handlungen längere Zeit im Gebrauch war.
Die Deutung der Eiszeitkunst von der Schwäbischen Alb als schamanistische Kultobjekte ist eine mögliche. Vermutlich aber greifen Einzelerklärungen zu kurz. Die Figurinen und die Musikinstrumente könnten zum Beispiel auch dazu gedient haben, die Identität der einzelnen Jägergruppen zu stärken. Und bestimmt haben sich die Menschen auch an ihren schönen Stücken einfach erfreut, so wie wir es heute noch tun, 40.000 Jahre später. So scheint eines trotz aller Rätsel klar, die Eiszeitkunst kam gleich als vollwertige Kunst zur Welt, eben wie ein Fohlen, das sofort nach der Geburt schon gehen kann. Denn die uralte Kunst von damals vermag auch heute noch das Wichtigste, was Kunst vermag. Wenn wir sie betrachten, denken wir nach über das Wesen des Menschen, denken wir nach über uns selbst. Die Geburt der Kunst. Sie hörten einen Kontext von Thomas Häusler.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.